Hallo ihr Lieben. Ihr hört schon an der Hintergrundmusik, die Weihnachtszeit ist in vollem Gange und ja, Simon und ich, wir werden uns demnächst auch in den Weihnachtsurlaub verabschieden, haben heute eine weitere Folge aufgenommen und bevor ich da jetzt nochmal kurz ein bisschen was zum Inhalt anteaser, eine kleine Entschuldigung in eigener Sache. Ihr werdet das mitbekommen haben, wir haben in den letzten Folgen und zwischendurch auch immer mal wieder Soundprobleme gehabt. Wir haben das Problem erkannt, wir haben das Problem jetzt auch behoben und können damit auch versprechen, dass wir ab sofort dann auch die Aufnahmen in einer deutlich besseren Qualität gewährleisten können. Jetzt einmal zu unserem Gesprächspartner von heute. Wir hatten Klaus-Michael Ossenkopf hier zu Gast, haben mit ihm ein Interview geführt und dabei ist aus unserer Sicht eine total interessante Folge rausgekommen.
Ja, und nicht nur eine interessante Folge, sondern unsere 12. Folge und zeitgleich auch unsere letzte Folge in diesem Jahr. Und an der Stelle gibt's eine gute Nachricht für alle, die uns ganz gerne hören. Wir machen auch im nächsten Jahr weiter. Es gibt aber auch einen kleinen Dämpfer an alle, die unser Format nicht so mögen. Wir machen auch im nächsten Jahr weiter. An der Stelle wünsche ich allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch.
Genau, das wünsche nicht nur du, sondern das wünsche ich auch.
Das ist ja echt ein feiner Move von dir.
Ja, das ist, ausnahmsweise bin ich mal so.
Genau.
Schöne Weihnachtszeit euch allen und euren Lieben.
Und jetzt viel Spaß beim Hören. Und ich würde sagen, Marco, wir beiden.
Glühweinchen?
Ja, haben wir uns verdient.
Ja, finde ich auch.
Bis dann, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Inside, der Podcast der Leue und Nil Gruppe.
Ja, herzlich willkommen zur 12. Folge und somit auch zur letzten Folge dieses Jahres. Marco, ich muss sagen, meine Laune, wir nehmen gerade nach dem Pokaldebakel Dortmund in Stuttgart wieder mal versagt. Wieder mal meine ich, ich glaube vor 3-4 Wochen im Stuttgart richtig vermöbelt geworden. Gestern mit einem anderen Torwart wäre auch das deutlicher ausgefallen und 100%. War sehr, sehr ernüchternd. Ich bin auch nur wach geblieben, weil mich die Interviews danach interessiert haben, ob da einmal richtig der Kragen platzt. Mhm. Naja, du siehst, es sprudelt aus mir heraus, aber wie geht's dir?
Ja, mir geht's ähnlich. Nach dem gestrigen Abend war das schon ziemlich not amused. Ne? Das Spiel fand ich furchtbar. Ansonsten, ich freue mich jetzt auf die Weihnachtszeit auf jeden Fall. Du hattest Urlaub, ne? Wie war es bei euch?
Ich hatte Urlaub. Ja, man kann das eigentlich in Drittel einteilen. Erste Drittel waren wir auf Texel, war echt cool. Haben dann ein Kita-Virus mitgebracht. Zweite Drittel eher semi-cool. Und jetzt hatten wir nochmal ein paar Tage, wo wir dann uns wieder fit gefühlt haben. Die waren wieder sehr schön. Deswegen heute mein erster Tag, direkt die Aufnahme. Letztes Mal war es, glaube ich, der letzte Tag vorm Urlaub.
Ja, das ist der erste Tag vorm
Urlaub. Genau. Nee, ja. Alles gut. Wie gesagt, Weihnachtszeit geht jetzt los. Wichtel ist bei uns schon eingezogen. Ist für den Kurzen natürlich sehr aufregend. Gestern Nikolaus, war auch cool. Ja, alles toppi.
So, wie werden bei euch die Weihnachtstage so ablaufen?
Ach, wir haben da so eine Tradition, Heiligabend bleiben wir für uns, wir wollen ein bisschen ruhiger, heißt für uns mit Frau und Kind. Mhm. Und dann erster Weihnachtstag meine Eltern, zweiter Weihnachtstag Schwiegereltern.
Das ist eine coole Aufteilung.
Ja, von daher ein paar ruhige Tage.
Und Silvester schon was geplant?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also, waren jetzt so, ne, wie gesagt, wir sind ja in einer anderen Lebensphase gerade, kamen so 1-2 Partyanfragen, aber wir sind uns noch nicht so ganz klar, was wir da machen. Ja. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also die Weihnachtstage werden auf jeden Fall auch im Rahmen der Familie stattfinden. Ich freue mich auch schon drauf. Und Silvester hat sich jetzt was ergeben, dass ich da mit einem Kollegen feiern werde.
Ja, cool.
Der hat eingeladen und dann werde ich da hingehen.
Ja, dieser eine, du weißt schon.
Ja, dieser eine, genau. Dieser eine Kollege.
Ja, cool. Max Mustermann. Aber der Kollege sitzt heute nicht hier, oder?
Nein.
Aber wer sitzt denn heute hier noch?
Ja, heute sitzt auf jeden Fall noch jemand hier. Und zwar haben wir heute jemanden hier sitzen. Der ist 62 Jahre alt, Vater von 4 Kindern. Großer BVB-Fan, so wie wir. Deswegen wahrscheinlich ähnlich gut gelaunt nach dem Pokalspiel gestern. Passionierter Skifahrer. Seit 2007 Mitglied der Geschäftsleitung und mit ihm beenden wir heute auch eine Trilogie so gesehen, unsere Geschäftsleitungstrilogie. Herzlich willkommen, Klaus-Michael Ossenkopf.
Ja, danke schön.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Also insbesondere nach dem gestrigen Abend mal wieder was Positives zu
machen. Also hast du auch live verfolgt?
Ja, leider.
Ja, okay. Ja. Wie guckst du dann so? Bist du eher auch trotz Spielverlauf ein ruhiger Zuschauer oder?
Eher nicht. Im Gegenteil, ich werde auch schon durchaus von meiner Frau auf meine Lautstärke hingewiesen, weil sie immer wieder erschreckt, wenn ich aufschreie, was auch dann teilweise dazu führt, dass ich mich in eine Einzelzelle begeben muss, damit das da ruhiger wird. Ja, nein, ich gehe da letzten Endes voll mit und ich gedanklich stehe ich eigentlich auch an der Außenlinie und habe das ja damals so bei dem Lucien Favre, der, glaube ich, stoisch auf seinem Sitz geblieben ist und in völliger Schweigsamkeit, was ich nie verstehen konnte. Also ich gehe da schon mit und durchaus bei Stadionbesuchen rufe ich auch mal Spiel doch mal rechts oder durchstecken oder sowas da.
Ich glaube, da kommt noch was danach, aber lassen wir es mal bei dem Spiel.
Und die hören nicht auf mich, das ist das
Problem. Genau. Ja, wie gesagt, cool auch von meiner Seite, dass du dabei bist und ich würde sagen, wir starten mal.
Der berufliche Plausch.
Mit unserem beruflichen Plausch und da haben wir uns im Vorfeld die Frage gestellt, gehen wir mal ganz zurück in die Schullaufbahn von KM.
Okay.
Wie sah dein schulischer Werdegang aus?
Also völlig unspektakulär, völlig klassisch. Also ich habe ordnungsgemäß die Grundschule absolviert und bin dann aufs Gymnasium gegangen und habe dann, ja, nach 13 Jahren Schule, ist doch richtig, ne? Nach 9 Jahren, ne? Ja, also nach der 13 auf jeden Fall dann Abitur gemacht, genau. Ja. Ja.
Du sagst ganz klassisch, wie war so dein, also kamst du gut durch, warst du ein fleißiger Schüler oder ein Fauler, wie war so die Schulzeit für dich?
Ja,
also nicht, wie du die damals empfunden hast, sondern jetzt so mit
also ich hatte tatsächlich das eine oder andere, was ich hatte und das konnte ich dann gut einsetzen, hatte extreme Schwierigkeiten so in Mathematik, Latein, Physik und so, das waren nicht so meine Dinger. Aber da bin ich halt durchgekommen. Ich war auch tatsächlich nicht so fleißig. Ich habe sagen wir mal so, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Und das habe ich halt getan. Und insoweit bin ich dann auch vernünftig da durchgekommen. Insbesondere hatte ich dann ja auch das große Glück, dass damals, ich glaube, zum ersten Mal auch den Sportleistungskurs gab, den ich dann natürlich auch gerne angenommen habe und von daher war so ein Teil der Lernkapazität dann ja faktisch gesehen aufs Körperliche und das hat mir natürlich auch ganz
gut gefallen. War das damals auch schon so, dass es eine Ausdauereinheit gab? Also es gab ja dann irgendwie eine Sportart Ball oder Leichtathletik, genau.
Also ich hatte im Prinzip
5000 Meter Lauf oder Schwimmen oder Rad oder was war da so?
Nee, also das war tatsächlich Leichtathletik in sich. Also ich habe auch tatsächlich mal, ich komme ja aus Wattenscheid und Wattenscheid ist ja nun mal auch der Olympiastützpunkt ganz groß und wir haben da auch häufig trainiert. Und da war es dann tatsächlich so, dass irgendwann mal, ich weiß noch, das war ein damaliger Trainer aus der DDR, der so auch so ein Schleifer war, der mich dann mal irgendwie zu viel beim Kugelstoßen erwischt hat und der dann versucht hat, mich über die Disziplin auch in den Zehnkampf dann zu bringen, was ich dann auch teilweise trainiert habe, aber auch ehrlicherweise Ausdauerlauf war nie so mein Ding, Sprint allerdings auch nicht, deswegen war es auch nie für eine Einzeldisziplin reichend, aber so für einen Zehnkampf dann tatsächlich konnte man ein bisschen was machen. Ja, dann und dann in der Schule halt, wie gesagt, das war, du konntest da, glaube ich, entweder Schwimmen, Turnen oder Leichtathletik und da habe ich ja Leichtathletik und als Ballsport habe ich Handball gespielt, habe ich auch selber im Verein gespielt, also von daher passte das ganz gut.
Ja, aber ich sage jetzt mal, die Wahl des Leichtathletik oder Leistungskurssport war ja jetzt ja nicht einhergehen mit deiner späteren beruflichen Laufbahn oder was war so dein Plan? Also was war dein Plan, sage ich jetzt einfach mal, mit dem Abitur, weil du gerade sagtest, ich wollte eigentlich nur so hoch, wie ich musste. Hieß, dein Ziel war einfach erstmal durch und ich will dann studieren oder für was?
Genau, das war tatsächlich der Plan, dann auch zu studieren und dann eigentlich so das, was ich kannte. Dann studierst du halt Englisch und Sport auf Lehramt, was dann zu einem ernsten Gespräch mit meinem Vater geführt hat. Der sagte, Junge, du kannst machen, was du willst. Das ist tatsächlich so. Nur in der Zeit, als ich habe also 1980 Abitur gemacht, war es tatsächlich auch so, dass im Gegensatz zu heute kein Lehrermangel herrschte und die Kombi Englisch und Sport oder vielleicht noch besser Kunst und Religion, das waren so die, da konntest du direkt dich in die Arbeitslosigkeit studieren. Mhm. Das hat er mir dann auch klar gemacht und dann, ja, hat er gesagt, also, mach es, aber ich würde es mir überlegen und dann habe ich es mir auch überlegt.
Mhm. Ja. Dann hast du studiert?
Dann habe ich studiert, dann habe ich, ja, eigentlich auch ganz unkonventionell, weil dann habe ich das dann möglichst was, wo keine Mathematik ist und dann hatte ich mich so ein bisschen, und für Medizinstudium hat es auch nicht gereicht, vom Numerus Clausus her. Und dann wollte ich eigentlich Jura studieren. Mhm. Hab dann natürlich als ja damaliger Schnarchnase verpeilt, dass das über die ZVS ging und dann gut, und dann bin ich aber irgendwie mit einem Freund, der sich damals einschreiben wollte, mit zur Ruhr-Uni gegangen und dann habe ich, naja, was kann man jetzt so machen? Oder auch ein bisschen schreiben oder so kannst du auch. Dann meldest du mal für Publizistik. Sag, haben wir hier nicht. Ich sag, okay. Dann Journalistik. Ja, aber da müsst ihr sich vor beworben haben. Habe ich auch nicht. Und dann sagte er, der in der anderen Schlange, ich mache jetzt Vivi. Er sagt, komm, dann mache ich das jetzt auch. Und dann bin ich darüber gegangen. Habe mich dann für Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben. In Bochum wird ja Wirtschaftswissenschaften gelehrt. Oder damals zumindest. Und habe dann tatsächlich du musst ja auch da Juristerei machen, da habe ich gedacht, oh, das ist aber nun gar nicht dein Ding, und so bin ich halt dabei geblieben. Bin dann halt nach dem Vordiplom nach Köln gewechselt und habe dann da BWL zu Ende studiert an der Uni Köln, genau.
Und nach der Uni, was war dann so, klar, wir kennen dich jetzt seit 2007 hier, aber
ja, nach der Uni war es eigentlich so, dann war es ja nicht so, wie es heute war, dass man sich über Monster oder sonstige Portale, sondern damals gab es immer noch die gute alte FAZ, die damals ungefähr am Samstag so Telefonbuchstärke hatte, weil da die ganzen Stellenannoncen drin waren. Und dann habe ich dann reingeguckt und habe dann mich halt beworben. Ehrlicherweise muss man sagen, das war relativ easy zum damaligen Zeitpunkt. Es lag sicherlich nicht an meinen brillanten.
Ach, sag doch sowas nicht.
Ausgangsvoraussetzung. Ich kürze das ab. Ich hatte hinterher im Prinzip eigentlich drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war Beschaffungsmarketing bei Suchard in Lörrach. Die andere war im Personal bei Henkel in Düsseldorf. Und die dritte war bei der Allianz in Köln. Mhm. Und jetzt war ich ja, wie gesagt, sowieso schon in Köln und dann hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, hat die Allianz am besten bezahlt und so bin ich halt zur Versicherung gekommen.
Mhm. Ja. Wie war da so, weil wir ja uns auch viel mit dem Thema Onboarding, wie können wir die neuen Mitarbeiter integrieren, kannst du dich noch dran erinnern, was hat die Allianz in Köln damals für dich so, gab es da Programme, der Mentoren, die dich an der Hand genommen also, haben, war das damals schon Thema auch? Ja,
ich meine, insoweit gab es ein Programm, ich bin damals als Trainee für den Vertriebsdirektor da eingestiegen und der natürlich sagt, Versicherung, keine Ahnung, er sagt da, das freut mich. Dann kannst du jetzt erstmal in ein sogenanntes Ausbildungsinspektorat gehen. Und dann durfte ich dann mal so ein bisschen, ja, die Versicherung in ihrem Ursprung, also Fachlichkeit und tatsächlich auch Akquisition, weil da war immer so, das war ein Ausbildungszentrum in der Eifel, in Erb. Und da wird vormittags quasi Fachlichkeit unterrichtet und nachmittags hast du im Prinzip von Vermittlern die ortsansässig waren, so Solokunden gekriegt und dann konntest du dann die Privatkunden bespaßen mit dem, was du morgens erlernt hattest und versuchen, da eben Versicherung zu verkaufen. Das ging so dann tatsächlich 4 Wochen. War für mich ehrlicherweise auch eine harte Zeit, weil ich da ja erstmal null Ahnung von Versicherung hatte. Ad 1, Ad 2, auch da war ich in so einer Gruppe von Generalagenten, die sich da auch, die kamen natürlich alle mit ihren dicken Dreier-BMWs und ich da schön mit meinem schlüpferblauen Käfer an. Das war auch so eine kleine andere Welt. Und ich muss auch ganz offen sagen, das erste Mal so klingeln und sagen, guten Tag, ne? Ich wollte über Versicherung reden, war auch nicht ganz so einfach, aber gut, hat dann alles funktioniert. Und dann, ja, also dann habe ich dann so ein bisschen, das war jetzt aber, also kein Onboarding-Klasse, aber so, das war so der damalige Einstieg in die Geschichte. Also da gab es auch auch nicht so die Klasse. Es gab ein Trainee-Programm, ja, das war auch mit gewissen Eckpunkten, aber vom Grundsatz her auch eher unstrukturiert.
Einfach machen erstmal, ja, und gucken, genau, was für Themen, ja, aufploppen. Ja, ja, ja. Okay.
Lernen, ja, by doing.
Ne? Leute, so der Geist der Zeit, ne?
Definitiv, ja, ja, ja. Aber ich sag mal, geschadet hat es auch nicht.
Ja. Ja, wie ging es denn dann weiter? Du sagst, geschadet hat es nicht.
Ja, nee, dann bin ich tatsächlich dann bei der Allianz gewesen und mein Problem war, dass der damalige Vertriebsdirektor geschasst wurde und ein neuer kam und sagte, ja, sorry, aber ich habe meinen eigenen Trainee und sieh mal zu, wie du. Und dann bin ich damals von Köln in die damalige Filialdirektion nach Essen gewechselt und habe dann da so ein Inspektorat übernommen, das heißt also Betreuung von Vermittlern. Hab dann noch so ein bisschen was in Sachen Firmenausbildung gemacht und bin dann tatsächlich irgendwann dieser Geschichte überdrüssig geworden. Hab ich dann wieder rumgeguckt und dann bin ich über auch einen Headhunter dann damals zu Albingia gekommen, hab da die Filialdirektion in Darmstadt übernommen und dann über Darmstadt in die Vertriebsleitung nach Bielefeld und dann tatsächlich als die Albingia und dann war das dann mein erster Auftritt hier im Hause, dann migriert oder ja, nein Quatsch, die aus 11 Landesdirektionen wurden 5 Zweigniederlassungen und damals war es tatsächlich so, dass der Kollege, der hinterher tatsächlich wieder mein Mitarbeiter war, damals in Hannover war und Hannover und Bielefeld wurden zusammengelegt und der ist dann da Vertriebschef und dann hat man mir eben angeboten, da Verkaufsförderung, wollte ich dann aber nicht und dann kam irgendwann Lawyer aufs Parkett und dann haben die gesagt, okay, dann da könntest du auch noch den Vertrieb übernehmen und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich und dann bin ich hier gewesen.
Damals wann war das so jahrmäßig?
Das war 95 und dann, ja, genau, dann bin ich dann 95 hier nach Zuleihe gekommen. Mhm. Ich habe dann im Prinzip hier die Vertriebseinheit Albingia geleitet, also mit den Ausschließlichkeitsagenturen. Oh ja, bin dann quasi 2000 in die AXA migriert und von da aus dann 2001 bin ich dann 11, also Leiter Vertriebsdirektion von Hannover, was ich 1,5 Jahre gemacht habe und dann war ich zum Schluss Leiter Vertriebsdirektion Hamburg.
Mhm. Ja. Und dann wolltest du unbedingt zurück zu deinen Wurzeln oder nein, also was das, hat dich zu Loyonil verschlagen?
Also eigentlich gab es drei ausschlaggebende Punkte. Der eine Punkt ist natürlich, dass ich aufgrund der vorherigen, wie gesagt, ich war in Frankfurt, ich war in Bielefeld, ich war in Hannover war ich schon tatsächlich in Münster, dass irgendwann meine Frau auch gesagt, boah, also jetzt entweder kommen wir jetzt auch nach Hamburg, was ich nicht als schlimm empfunden hätte, aber das war nicht so in unserem Plan, weil wir immer noch in Münster gewohnt haben und dann die schon so ein bisschen auch da gezuppelt hat. Der zweite Punkt war eigentlich der, das muss man sich, also ich war Geschäftsleitungsmitglied in Hamburg und habe eine, das war für mich so ein Zünder, eine Vertriebs- oder eine Gebietsdirektion in Lübeck, da habe ich eine Auszubildende, die bei uns in Hamburg gelernt hat, die hätte ich gerne für einen befristeten Vertrag in diese Gebietsdirektion gesetzt. Die Stelle war auch quasi genehmigt und dann habe ich meinem Personal gesagt, hier, mach mal fertig. Und der, können wir gar nicht. Ich sage, wie können wir gar nicht? Ja, wir haben da quasi Regeln und das ist eigentlich eine externe Einstellung. Ich sage, von unserer eigenen aus, ja, das muss im Prinzip über das Vertriebsressort, also Vorstand und das Personalressort, Personalvorstand entschieden werden. Ich bin laut Karte Direktor dieses Unternehmens und kann sowas nicht, also sorry, da ist irgendwo noch ein bisschen was im Argen und zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, rief auch gleichzeitig Axel Nill an. Mit dem hatte ich immer so locker, also dass wir uns zu Geburtstagen mal gratuliert sowieso, also mal gesprochen haben. Und der rief dann an und fragte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, hier zurück in die Gruppe zu kommen, dann eben nicht über die Versicherung, sondern tatsächlich zu Loyonil. Und da wird, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann haben wir uns halt gesprochen, haben uns geeinigt und dann
ging das relativ schnell, also war das ein mit wie viel Treffen war das? Weil das ist ja schon eine Entscheidung auch dich und deine Familie.
Ja, also für meine Frau war es natürlich Segen, weil ich wieder zurück in der Heimat war. Also von daher hatte die schon mal gar nichts dagegen.
Also und hat Axel dich dann schon damals auch gepackt mit seiner Art und auch mit der Aufgabe natürlich. Nein,
das war klar. Und wie gesagt, wir haben telefoniert und das, wir kannten uns ja auch. Da musste ja nicht viel so an Beziehung oder so und Vorgeplänkel aufgebaut werden und ja, und so ist das dann gekommen. Und dann habe ich am 15.04. dann 2007 hier gewechselt.
Da würde mich dann nochmal interessieren, als du dann hier deinen Start hattest. Na klar, du kamst dann als Externer in neuer Funktion, Geschäftsführer. Gab es da trotzdem Situationen, wo du gesagt hast, boah, hier muss ich jetzt auch mal meinen, ich nenne es jetzt mal Revier markieren, um auch meine Stellung klar zu machen, oder?
Das eigentlich weniger. Ich war nur teilweise überrascht in
einem. Weil du ja gerade gesagt hast, du hast auch gerne Entscheidungen getroffen und wolltest aber auch, ne, das, was dich gerade gestört hat, als sogar Direktor teilweise
die Entscheidung. Ich sag mal, ich musste hier Erkenntnisse gewinnen oder auch lernen, was aber auch nicht schlimm ist. Für mich war ein prägnantes Beispiel, wie gesagt, ich bin am 15.04. hier angefangen und habe mir dann so ein bisschen auch die Struktur des Hauses angeschaut. Und ich habe damals schon eigentlich dafür plädiert, einen eigenen Schadenbereich. Und es gab in der Vergangenheit immer Klausurtagungen in Bad Driburg. Das war dann auch meine erste. Und dann habe ich das auch alles mal, wie gesagt, ich hatte ja auch den Auftrag, hier den Vertrieb aufzustellen, weil wir bis dato dann den Vertrieb auch immer ausschließlich über die Fachsparten gemacht haben, über Beziehungsmanagement, und dass wir das vielleicht mal proaktiv nach vorne bringen und überhaupt über die Struktur. Und dann habe ich dann wirklich in einem zweistündigen Vortrag diesen Schadenbereich aufgestellt und erklärt und habe dann danach auch eine extreme Diskussion gehabt mit den Bereichsleitern, dann haben wir uns auch so ein bisschen auf Modalitäten geeinigt und alles gut. Dann bin ich tatsächlich abgefahren am letzten Tag aus Betrieb. Wir setzen das jetzt um und bin dann hier am nächsten Montag und so nach dem, also ich kürze das ab, wir haben drüber gesprochen, aber das war doch nicht ernst gemeint. Wie, das war nicht ernst gemeint? Das haben wir, warum erzählen wir oder warum reden wir da so lange drüber? Ja, auf jeden Fall ist das dann, da musste ich tatsächlich hier nochmal feststellen, dass hier viele, viele Erbhöfe sind und die auch durchaus eine potente Macht hatten und die das Ding quasi ausgesetzt haben, ne? Und ausgesessen. Ich meine, nachher habe ich es ja gekriegt, wie wir gesehen haben, aber das hat halt, und das musste ich tatsächlich lernen, aber ich denke, wenn man das
aber es geht ja auch nur mit der
gewohnt war. Ich meine, faktisch gesehen komme ich aus dem Konzern und da gibt es im Prinzip, wir machen einen Miet und dann gibt es eine Ansage und dann wird umgesetzt. Dann kommt eine Verantwortlichkeit dahinter und ein Zeitstrahl und dann läuft. Das war hier tatsächlich nicht so und das ist in Teilen ja auch immer noch manchmal etwas schwer laufend. Ja. Ich finde, dass sich das extrem verbessert hat, aber so ganz in den Anfängen war es schon. Ja, wir können miteinander reden, aber jeder macht danach sein eigenes Ding. Das hat sich, glaube ich, durchaus verändert.
Ja. Und funktioniert am Anfang ja auch nur, wenn du merkst, im Hintergrund ist zum Beispiel so ein Axel, der das aber total mitträgt und sagt, mach, dafür haben wir dich auch.
Das
kann ja auch demotivieren, wenn du dann merkst, ja toll, wofür mache ich das dann hier? Ne?
Das ist auch so. Also das ist, da kann ich auch immer nur sagen, dass ich da immer absolute Rückendeckung, also sowohl von Axel als auch von Dieter hatte. Und faktisch gesehen ja auch, als ich gekommen bin, war Joachim und Stefan ja auch schon im Lied. Also von daher, das war tatsächlich so. Und da muss ich auch, das ist auch nach wie vor so, dass ich da absolute Unterstützung und Rückendeckung erfahre. Das ist so. Also dann lässt an der Stelle, es ist auch jetzt innerhalb der Bereichsleitung, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Knurrigen dann, wo er sagt, aber vom Grundsatz her, denke ich, läuft das so ganz gut, weil ich werbe auch eigentlich immer dafür, mal Vertrauen in die Entscheidung zu legen, genauso wie ich in das Vertrauen in die Fachlichkeit der jeweiligen, muss man mir vielleicht auch mal ein gewisses Vertrauen. Ja. Und vom Grundsatz her ist es natürlich auch so, dass du hinterher, wenn du in die Retrospektive gehst und dann hat es funktioniert, dann ist dein Vertrauen ja auch quasi gerechtfertigt worden. Ja. Das ist natürlich am Anfang immer schwer, weil du konntest dir noch kein Vertrauen erarbeiten an der Stelle. Und das ist so. Also von daher bin ich da auch ganz, ganz gut zufrieden. Sehr schön.
Ja, ich kann jetzt schon mal sagen, du hast auf jeden Fall schon mal mit zwei Mythen für mich persönlich aufgeräumt, denn ich dachte immer, du bist ein gebürtiger Münsterländer, aber du kommst aus Bochum-Wattenscheid.
Nein, aus Wattenscheid.
Aus Wattenscheid.
Das ist
okay, sorry.
Ja, aber wobei, natürlich ist es so, ich meine, ihr habt ja frecherweise mein Alter an den Anfang des Vortrags gestellt, so dass ich jetzt seit 30 Jahren, wir sind nämlich dann 93 nach Münster gezogen, also schon länger im Münster wohne, als ich jemals in Wattenscheid gewohnt habe.
Ne? Ja, und der zweite Mythos, den du jetzt aufgelöst hast für mich, ist, ich dachte immer, du wärst so ein Mathe-Genie. Ich dachte immer, du wärst der Herr der Zahlen.
Ich bin,
komm, sag schon, Zahlen wiegen, messen, komm.
Ich bin schon Freund von Zahlen, zählen, wiegen, messen, weil ich finde, das ist ein sehr objektives Kriterium, wo auch keiner letzten Endes nach links und rechts ausbüchsen kann, sondern wenn das da steht und dann, also das mache ich schon, aber ich sag mal, ich weiß noch ganz genau, dass wir damals bevor wir angefangen haben zu studieren, mussten wir noch so Mathe Vorkurse machen. Und dann in der Prüfung mussten wir den Flächeninhalt eines Rotationsparaboloiden berechnen. Völliger Schwachsinn. Ich weiß noch, wie der alte Dr. Rott, der akademische Oberrat, im großen Hörsaal auf 12 Tafeln diesen scheiß Beweis hergeführt hat. Und der kam dann natürlich auch in Anführung Gott sei Dank in der Prüfung, weil den hatte ich nämlich sauber aufgeschrieben und mir unter den Tisch geklemmt. Wenn ich den nicht gehabt hätte, wäre ich eh gescheit. Also Mathe ist nicht so unabhängig davon. Was brauche ich das auch? Also wenn man ein bisschen Prozent rechnen kann und 1 und 1 und ein bisschen multiplizieren kann, dann, ich glaube, dann kommen wir auch zumindest in so einem Dienstleisterbetrieb damit auch hin. Ich muss ja keine Produktionsberechnung machen oder Matrizenrechnung, die ich allerdings damals auch konnte. Aber von daher, Mathe-Genie bin ich tatsächlich nicht, aber ich bin schon ein Zahlenfreund. Weil ich finde, damit kann man natürlich wirklich sauber die Rahmen abstecken und eben auch jeden in die Verantwortung nehmen, weil das ist subjektiv nicht, sondern das ist objektiv.
Ich glaube, das hast du aus deinem Leistungskurs Sport und dann Leichtathletik mitgenommen, das finde ich auch das Gute, ne?
Ja.
An der Sportart. Da entweder bist du 8 Meter gesprungen oder nicht.
Das ist
wie beim Fußball, der eine ist besser oder nicht. Ja, nach was geht man da? Ne? Klar, am Ende könnte man nach Toren gehen, aber positionsbedingt ist es nicht immer nur die Tore und das ist halt das Schöne an der Sportart.
Wobei den Mythos räume, ich bin nie 8 Meter gesprungen. Also nicht, dass das,
ich meinte ja auch, im Dreisprung.
Das ist jetzt frech.
Gibt es Entscheidungen jetzt auch so in deiner Karriere, die du im Nachhinein bereut hast? Also wir sind ja jetzt gerade auch schon mal so deine Station durchgegangen. Ja,
nee, eigentlich viele Entscheidungen habe ich ja gar nicht, muss man jetzt sagen, gar nicht bewusst getroffen, sondern da bin ich ja entschieden worden, was auch nicht ganz so schlimm war. Und im Beruflichen muss ich auch sagen, nein. Also ich könnte ich wirklich nicht sagen, dass ich irgendeine das war vielleicht nicht ganz so glücklich oder so, das will ich gar nicht ausschließen, wobei mir spontan auch nichts einfällt. Aber direkt ins Bereuen, nee, das könnte ich nicht sagen.
Ja, ist ja auch nicht verkehrt.
Ja, nein, definitiv. Also das ist eigentlich auch immer so mein Credo an, wenn wir Leute hier onboarden oder auch wenn Leute da uns vielleicht auch verlassen, dass du musst einfach sicher sein oder jetzt, dass die Entscheidung die richtige ist und dass du dich da wohlbei fühlst und dann wünsche ich dir auch alles Glück der Welt, dass es so ist. Manchmal ist es dann tatsächlich nicht so, weil man dann gegebenenfalls nicht das wiederfindet, was man sich da erhofft hat, aber vom Grundsatz muss man am Punkt der Entscheidung immer auf der Seite sein, dass du die richtige getroffen hast.
Dazu hatte ich auch mal einen ganz interessanten Bericht gelesen, wo sich Manager zu Top-Managern unterscheiden und da gibt's gar nicht, kann man ja eher erst im Nachhinein bewerten, wie richtig eine Entscheidung dann war, sondern dann geht's vielmehr um die Geschwindigkeit, also Entscheidungsfindung oder zu sagen, ich mache jetzt einfach und gehört auch mal eine Negativerfahrung dazu, um zu sagen, nö, jetzt weiß ich den Weg, gehe ich halt nicht weiter und bin umso schneller wieder auf dem vermeintlich Richtigen. Ne? Ob der dann auf Dauer der Richtige ist, auch wieder dahingestellt. Ne? Aber so dieses...
Also das ist sicherlich auch nochmal so ein Punkt, dass man einfach auch, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, die auch de facto immer, wenn es ein Prozess ist, auch immer kontrolliert und auch einfach bereit ist, sie zu ändern, ne? Wenn man, also das, da scheint das jetzt doch irgendwo in die falsche Richtung zu laufen oder ich bin auf dem Irrweg, dass man dann einfach auch nicht, oft, ich habe es jetzt so gemacht, deswegen ziehe ich es durch, sondern dann tatsächlich sagt, nee, komm, also das ist, müssen wir jetzt im Gegenteil, vielleicht sogar um 180 Grad drehen, aber
ja. Hast du eingestiegen bist hier in die Geschäftsleitung? War da dein Aufgabengebiet schon so wie heute oder hat sich das im Laufe der Jahre verändert?
Nee, das war eigentlich schon, das war tatsächlich auch so ein bisschen ich sag mal eine Forderung, kann man schon, oder ein Ansatz von mir, dass ich gesagt, ich würde das schon ganz gerne so auch aufteilen, dass wir da im Prinzip auch Zuständigkeiten haben, dass da auch die Verantwortlichkeit ist und was sich verändert hat, also als ich begonnen habe, da war im Prinzip auch immer noch die jeweilige personelle Verantwortung zu dem jeweiligen Bereich und das haben wir aber in 2010, glaube ich, verändert, dass Joachim quasi dann alles, was um Personal auch in den jeweiligen Bereichen, aber sich kümmert, aber so die Verantwortlichkeit hier so, insbesondere hier so für Erich Zerleue, Vertrieb, die haben wir damals schon so festgezogen. Es machte ja auch ehrlicherweise damals Sinn, wie gesagt, ich kam ja von der AXA, ich kannte ja alle Leute da und wenn man dann so einen Bereich da eben übernimmt, wo man einfach, das wisst ihr selber, wichtig sind die Schnittstellen, dass du die Leute kennst, die dann was bewegen können und von daher hat sich das einfach so ergeben an der Stelle.
Und was sind jetzt so die Themen klassischerweise, um die nochmal so auf den Punkt zu bringen, die ich bei dir platziere und welche Themen platziere ich bei dir nicht?
Fußball.
Okay, sehr gut.
Nein, wir haben ja auch, das kann man im Konsens ja auch nachschauen, ne?
Ja, klar, kann man.
wir haben ja Zuständigkeiten innerhalb der Geschäftsleitung für die jeweiligen Bereiche und bei mir ist im Prinzip hier also komplett ECA. Dann die, was Loyal betrifft, der deutsche Vertrieb. Den Ausländischen macht ja Stefan, wobei ich auch tatsächlich noch im Beirat bei der Orist in Wien bin. Vorsorge. Dann hier die Töchter, KTVP, also sonstige Attraktionen, ne? Also Töchter und Niederlassung. Ich hoffe, jetzt habe ich keinen vergessen, der ist mir hinterher. Und Timo, also LNP, das sind so die meine direkt zugeordneten Verantwortungsbereiche.
Okay. Wenn wir da jetzt mal von weggehen, dann mal so allgemein, es hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel getan und ich könnte mir vorstellen, dass sich auch das Anforderungsprofil eines Geschäftsführers durch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte auch verändert hat. Spürst du für dich, dass heute von dir eine andere Bandbreite verlangt wird als noch von vor 10, 20 Jahren, was du also als Geschäftsführer liefern musst?
Also das denke ich schon. Ich mache mir da jetzt ehrlicherweise keinen Kopf drum, weil man letztendlich in dem Prozess auch weiter wächst und damit lebt. Man müsste da tatsächlich mal irgendwie so die Dinge gegenüberstellen. 2007 versus 2023. Ich glaube, da würdest du schon gewisse verändern. Ich meine, denk allein an die Technik, an die Kommunikationswege. Da sind Veränderungen. Man muss auch dazu sagen, dass wir uns tatsächlich auch in der Zeit personell fast verdoppelt haben. Das ist natürlich auch ganz andere Spektren dann, so dass man dann eben auch, aber ich denke, man lernt auch mit den Aufgaben, das ist so. Was aber letzten Endes vom Grundsatz immer bestehen bleibt, sind so die Werte, die du dafür brauchst, um das so wie Anerkennung, Respekt, Wertschätzung, Achtsamkeit den Leuten gegenüber. Und ich habe natürlich auch so einen Leitsatz, verlange von deinen Leuten nie, was du nicht selber machen würdest. Also jetzt nicht von der Fachlichkeit, das kann ich ja nun gar nicht. Also das so vom Einsatz her und so Dinge und damit kommt man, glaube ich, ganz gut zurecht.
Jetzt hast du mit Wertegerüst aber auch ein ganz schönes Stichwort gesetzt, weil genau das ist der Punkt. Gibt es aus deinem Elternhaus heraus, du hattest ja auch gerade mal über dein Gespräch mit deinem Vater gesprochen damals, der ein bisschen ins Gewissen geredet hat, als du Pädagogik studieren wolltest. Welche Leitsätze haben dich im Prinzip aus deinem Elternhaus heraus für deine berufliche Karriere geprägt und prägen dich noch in deinem täglichen Arbeiten?
Also das glaube ich, darf ich durchaus meinen Eltern konstatieren, dass die da viel Wert drauf gelegt haben, dass man da eben sich gegenseitig achtet, vice versa, dass die, was ich auch sehr positiv empfunden habe und was ich eben auch versuche, sowohl innerfamiliär als auch betrieblich, dass man sich hinter jemanden gestellt, also mein Vater, meine Mutter hinter mich gestellt haben, mir den Rücken freigehalten haben. Gut, was bei uns eben auch noch immer so ein Thema, da war mein Vater sehr sowas, was Höflichkeit und auch Benehmen. Ich denke, das schadet manchmal auch gar nicht, wenn man da sowas auch nach außen strahlt und einfach sittsam, ich profanisiere das jetzt mal, mit Messer und Gabel essen kann. Aber das waren so Dinge, wo da auch durchaus drauf geachtet wurde. Oder eben auch so, weiß nicht mal, meine Mutter, da war, sieh zu, da vorne geht eine Eltern, mach ihr die Tür auf, so Dinge so im Kleinen, die sich dann natürlich auch aufs Große übertragen haben. Und das habe ich auch tatsächlich bei mir weitergegeben, in meiner Familie. Und das versuche ich auch so auch im Betrieb zu leben.
Aber mir hast du noch nie die Tür aufgemacht.
Die trete ich jetzt immer ein. Das Problem ist ja, du gehst ja immer vor. Wie soll ich das machen? Außerdem bin ich also ein kleiner
Junge. Ja, und ich bin auch keine ältere Dame. da kommen wir natürlich dann auch nochmal zu einer Frage, was so aus deiner Sicht, Selbstreflexion ist ja jetzt das Thema, was sind so deine größten Stärken? Ist immer schwierig, das wissen wir auch, sich da selber so zu reflektieren, aber trotzdem ist die Frage ja ganz interessant.
Also, ich sag jetzt mal, ich bin eigentlich Berufsoptimist, dass ich auch immer versuche, da das Positive daraus zu nehmen, mich da nicht irgendwie, weil faktisch gesehen zieht sich eh nur selbst runter, wenn du dich an alle durchaus berechtigten Dinge, aber dem pessimistisch dranhängst. Ich glaube, ich habe auch eine hohe Resilienz, dass ich Dinge einfach aufnehme, verarbeite und dann aber wieder aufstehe. Und ich glaube, was auch noch zu, ich kann eigentlich mit nahezu jedem umgehen und ich kann mich auch auf alles einlassen. Also man kann das vielleicht am besten an so einer, ich kann mich mit dem Schrauber an einer Werkbank genauso gut unterhalten wie mit dem Vorstandsvorsitzenden von ihrem Konzern oder sowas, dass ich mich darauf einlassen kann, dass ich da, das sind glaube ich so, oder ich sag mal immer, selbstbewusstes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja. Nein, das ist aber, also zumindest immer auch den Eindruck zu erwecken, dass man, ich glaube, da bin ich schon ganz stark drin.
Also schon auch so Sozialkompetenz.
Ich denke, dass wenn man das unter diesem Begriff zusammen, dass ich die durchaus habe,
ja. Ja, du hast es ja gerade auch erwähnt, wenn das Werte sind aus deinem Elternhaus, auch Respekt und Wertschätzung, warum sollte die bei einem Mechaniker aufhören?
Dass man da nicht mit dem
auf einer vernünftigen Ebene sprechen kann. Das ist mehr respektlos
hoch. Nein, also ich meinte auch noch nicht mal, dass ich da Respekt, sondern dass ich auch dann
was beizutragen hast.
Ja,
dass Ebene findet, ne?
Also dass man dann jeweils die Sprache auch spricht, so nach dem Motto.
Ja, das finde ich,
also,
find ich gut.
Ich habe da kein Problem, ich sage jetzt mal, mit zwei Fingern ein Stielglas Champagner zu schlürfen, genauso wie ich kein Problem habe, mit einer anderen Pulle eine Pulle Bier aufzumachen. Aber mit
der
Zähne. Nee, mit der Zähne, das mache ich nicht. Traue ich mich ehrlicherweise nicht. Dafür ist das auch zu teuer, was du da im Mund hast. Ja. Oder zumindest, wenn du es wieder ersetzen musst. Ich meine, jetzt hat es ja noch nichts gekostet. Aber wenn du das dann ersetzen musst, also, nee. Da, es reicht, also ich kann es mit dem Löffel, ich kann es mit dem Zollstock, ich kann es im Zweifel auch mit dem Handy, ich hoffe, der Tobias Ramfort hört sich den Podcast nicht an, ging es auch noch, aber Also ich wollte nur damit sagen, also da kann ich schon so ein bisschen oder auch eine Schippe in der Hand zu nehmen, ist auch nicht, habe ich auch keinen Stress mit.
Und deine größte Schwäche? Wo du sagst, boah, das liegt mir so gar nicht. Abgesehen jetzt mal von Mathematik.
Schalk. Nein, meine größte Schwäche. Ich mache natürlich zum Fußballtrainer. Ich werde da die Aufstellung nicht bekannt geben. Nein, weiß ich nicht.
Was muss ihr denn zu Hause am meisten anhören? Oh, Papa.
Oh, ja, gut, dann ist ja jetzt mittlerweile schon vorbei.
Denkst du, wird nicht mehr gesagt. Ja.
Nein, weil die alle aus dem Haus sind. Ich weiß ich nicht.
Also, du hast jetzt keine zwei linken Hände oder so.
Nein, tatsächlich nicht. Also ich kriege auch so einen Fernseher montiert. Ich habe zumindest auch jetzt irgendwann mal tatsächlich unseren Kaffee-Vollautomaten.
Entkalkt?
Der lief dann nur noch aus einer Düse, das Ding, da habe ich den komplett auseinandergenommen. Musste allerdings auch dafür feststellen, dass man bei den Kaffee-Vollautomaten brauchst du wieder einen extra Spezialschlüssel, den ich auch bestellt habe. Also sowas kriege ich hin. Ich bin aber jetzt nicht so ein hochkomplexer, aber ich sag mal so die klassischen Handwerksarbeiten, wie man eine Lampe anbringen oder ein Regal an der Wand, das kriege ich schon hin.
Okay. Wie triffst du deine Entscheidung? Also generell so die geschäftlichen Entscheidungen, bist du dann jemand, ich habe jetzt so ein Bild, wie ich glaube, wie du deine Entscheidung triffst, aber bist du da eher so der reine Zahlen-Daten-Fakten-Mensch oder geht es da auch um Bauchgefühl und wonach richten sich die Entscheidungen? Also lässt du da auch Leute im Prinzip dann dich beraten, da auch im Prinzip, dass du sagst, das ist ja eigentlich die konkrete Frage ist im Prinzip, wer beeinflusst deine Entscheidung? Gibt es da jemanden, der die beeinflussen kann? Oder bist du so mit dem Kopf durch die Wand, wenn ich was entscheide, dann bin ich mir auch hundertprozentig sicher von meinem Gefühl, dass ich das machen will und dann lasse ich mir da auch gar nicht mehr reinreden?
Also ich denke, die Grundsatzentscheidung für mich, die treffe ich tatsächlich für mich. Mhm. Es gibt aber auch durchaus Dinge, die ich mir dann nochmal absichere. Nämlich, dass ich mich mit Leuten unterhalte, die da was zu beitragen können und durchaus auch die Meinung da abgleiche. Und dann ich bin immer auch ein Freund von Bilanzen, so nach dem Motto plus minus und unterm Strich, was kommt dabei raus? Und wenn da eben mehr plus, dann treffe ich sie so, wenn mehr minus ist, treffe ich sie halt nicht. Aber das lasse ich auch durchaus mich inspirieren oder eben auch hol fachlichen Rat das will ich gar nicht in Abrede stellen.
Wie viel, in Anführungsstrichen, Bauchgefühl spielt da eine Rolle? So in Prozent?
Also vom Grundsatz her ist es ja immer, ich glaube, dass der Hauptentscheidungsträger der Bauch, andersrum muss der aber auch immer bezahlt werden, der Bauch. Und insoweit muss man dann natürlich auch in Kalkulationen gehen, um zu gucken, weil ich will ja keine Kosten produzieren, sondern ich will Investitionen tätigen, um dass ich irgendwann auch mal mein Cashback dann auch aus der Operation, aus der Aktion, aus der Initiative auch herausbekomme. Insoweit kommen dann natürlich irgendwann auch mal Zahlen, Daten, Fakten an. Und ich versuche auch in der Regel, ich habe da immer so ein Schaubild, wenn ich hier an so einem kleinen Rädchen unten drehe, möchte ich eigentlich wissen, wenn das ein Zahnradsystem ist, welches große Rad oben rechts sich dann bewegt, wenn ich das durchspielen kann. Manchmal ist es nicht möglich, da muss man, dann komme ich tatsächlich zu einer Bauchentscheidung und sage, dann lass es uns mal probieren, weil ich glaube, nicht entscheiden ist die schlechteste Entscheidung. Also, dass man da tatsächlich das dann probiert, aber abzusichern, da wo es geht, das tue ich schon.
Okay, ich habe das jetzt so wahrgenommen, dass du im Prinzip, du hast ein Bauchgefühl, willst etwas machen und
Eigentlich habe ich eine Idee und ich könnte mir vorstellen, dass es so funktioniert.
Okay.
Und dann muss ich natürlich auch erstmal mit den Kolleginnen und Kollegen reden, die diese Machbarkeit dann irgendwie auch herstellen müssen, ob es dann überhaupt geht oder ob das eine Spinnerei ist. Und wenn es eine Spinnerei ist, dann möchte ich natürlich auch gerne wissen, wie kann man die vielleicht realisieren oder eben nicht realisieren. Da lasse ich mich dann abholen, das meine ich an der Stelle. Aber ansonsten habe ich tatsächlich irgendwie eine Idee, die möchte ich umsetzen und dann muss ich mir den Weg halt überlegen, wie ich da hinkomme. Und den versuche ich dann auch tatsächlich mit Wissenden zu besprechen, um dann eben auch möglichst das zu erreichen, was ich mir vorstelle und eben auch möglichst unangenehme Überraschungen zu vermeiden.
Okay, dann kommen wir nochmal zum Planungshorizont, den so ein Geschäftsführer hat. Ich meine, früher hat man vielleicht so für 10, 15 Jahre schon mal vielleicht vorausgeplant. Die Frage für uns ist, ist das heute noch möglich, so weit überhaupt hinaus zu planen? Oder
jetzt in Zahlen, oder?
Ja, genau, dass man so sagt, früher konnte ich sagen, ich plane jetzt mal für 10 Jahre, 15 Jahre schon mal im Voraus und heute, das ist so schnelllebig, das geht gar nicht mehr in so einem Zeitraum.
Nein, also es gibt schon, das war ja durchaus Planfaktoren, die das zulassen, zumindest eine mittelfristige Planung. Dann kommt das, ich sag mal, und es kommt ja tatsächlich nicht immer Corona oder ein Ukraine-Krieg oder solche Dinge, die dich dann ja so ein bisschen aus der Bahn werfen an der Stelle, weil man das einfach nicht planen, und Gott sei Dank auch nicht planen kann, dass sowas dann kommt. Aber vom Grundsatz gibt das die Struktur schon her. Und auch ganz offen hier bei der mittlerweile Größe unseres Hauses ist das auch, glaube ich, auch zwingend erforderlich, dass man die Dinge in einem gewissen Planungs... Der allerdings jetzt auf 10 Jahre, das halte ich für... da kann man im Prinzip eine strategische Aussage machen, was man da gegeben hat, aber nicht in Zahlen dann. Aber eine mittelfristige Planung ist, und die gibt's ja auch, die stellen wir immer wieder auf der Januarkonferenz auch vor, wo die Zahlen, was Umsatz, was Kosten betrifft, ja auch dann präsentiert werden. Das machen wir schon.
Ja, cool. Mich würde nochmal interessieren, weiterhin im beruflichen Kontext. So während deiner ganzen beruflichen Laufbahn, wer war so deine, wenn du eine Persönlichkeit benennen müsstest, welche war so die beeindruckendste, die du auf beruflicher Ebene kennengelernt hast? Kannst du da jemanden herausstellen?
Also es gab immer wieder mal Dinge...
Also kann ja auch eine kuriose Persönlichkeit, gar nicht jetzt mit Wertung, aber einfach, wo du sagst, boah, schon ein Unikat irgendwie.
Also sagen wir mal, in einer Geschlossenheit, wo ich sage, es gab immer mal wieder so herausragend, boah, das ist echt bewundernswert, wie das da abgelaufen ist und wie das gemacht hat, das gibt schon, aber dass ich dann eine Person in sich als Ganzes so als bewundernswert, das könnte ich jetzt nicht so sagen.
Okay. Das ist ja. Dann nochmal eine auch wieder Begegnung im beruflichen Umfeld. Sind daraus auch Freundschaften entstanden? Also mehr als, wir rufen uns mal zum Geburtstag an, sondern wirklich, was du als Freundschaft bezeichnen würdest?
Also mit dem Begriff der Freundschaft bin ich tatsächlich auch eher sparsam unterwegs, weil ich, also es gibt Bekanntschaften, das ist durchaus so, wo man sich auch mal, weiß ich mal, Fußball oder so, ich habe da eine gemeinsame Dauerkarte mit einem ehemaligen Kollegen, der das auch organisiert hat und da ist auch tatsächlich mal, dass wir uns wechselseitig zum Geburtstag einladen. Aber so eine richtige Freundschaft innerhalb der beruflichen Laufbahn, würde ich jetzt sagen, nein. Die ist tatsächlich immer noch aus meinem alten, also Kreis, mit dem ich groß geworden bin, oder eben jetzt auch aus meinem privaten Umfeld da aus Münster. Da gibt es Freundschaften, aber im Beruflichen gibt es keine Freundschaft, ja. in dem ja. Sinne, so wie ich Freundschaft auch verstehe an der ja. Stelle.
Alles klar. Dann wollten wir noch mal einmal hören, die lustigste Situation bei Lionel. Also so in den letzten 16 Jahren, wenn du irgendwie auf Freundeskreis vielleicht, ohne da dann Namen zu nennen oder so, wenn du sagst, boah, das ist so eine Sache, wenn es da irgendwie um lustige Anekdoten aus dem beruflichen Kontext geht, dann komme ich um diese nicht drum herum. Gab es da eine Sache, wo du sagst, da haben wir uns hinter verschlossener Tür beömmelt?
Ja, eigentlich... So spontan fällt mir da nichts, was so richtig lustig war. Fällt mir eigentlich nicht ein. Also, das muss ich auch dazu sagen, ich kriege ja auch immer nur, sozusagen, wenn es nicht mehr geht, kommt zu mir. Ich habe ja gar nicht so viel Zeit zum Lachen, genau, wenn es nicht mehr lustig geht. Nee, also so richtig, richtig lustig, wüsste ich jetzt nicht.
Okay.
könnte ich jetzt nichts. Und ich will da jetzt auch nichts konstruieren. Und
damals, das war unfassbar lustig, als wir noch.
aber.
Ja, alles gut.
Also es gibt viele Dinge, wo man gemeinsam Spaß hatte oder so, aber das ist jetzt so lustig. Und vor allen Dingen lustig ist ja manchmal eben auch immer so der Punkt, dass dann eine oder mehr Personen diskreditiert werden und würde ich dann sowieso nicht
erzählen. Ja.
Dann lache ich im Stillen.
Ja. Dann noch eine letzte Frage, aber nicht ganz unwesentlich. Wir sind ja hier zum Ende des Jahres und kannst du dann kurz, also wirklich auch der Zeit geschuldet, einen Kurzbericht, wie war das Jahr so wirtschaftlich? Kannst du da was zu sagen?
Klar, kann ich. Also es ist tatsächlich, dieses Jahr war ja auch wieder geprägt durch die Sanierungsbemühungen oder man muss ja auch immer dazu sagen, wir haben ja eigentlich immer das Geschäftsjahr, dadurch, dass wir am 1.1. ja quasi die Hauptbuchung machen, im Vorjahr quasi produziert und das letzte Jahr oder die Aufträge, die sich in diesem Jahr auch teilweise wiederholt haben, waren ja hauptsächlich auch Sanierungsbemühungen der Versicherer, sodass wir insbesondere im Sachindustrie als auch im Gewerbebereich auch schon extreme Zuwachsraten. Also ich habe jetzt gerade die letzte Prämienstatistik. Also wir haben tatsächlich bei Oktober plus 12% innerhalb der Prämie. Jetzt ist es natürlich auch so, dass da Drittgeschäft bei ist. Da ist auch Honorargeschäft dabei und das muss man auch sagen, ist ja immer etwas schlechter vergütet, als wenn wir das per Quartage einnehmen. Aber vom Grundsatz werden wir sicherlich ein ordentliches Zahlenergebnis, also was den Ertrag betrifft, auch in 2023 erzielen. Das ist, glaube ich, schon gar nicht mehr zu vermeiden. Ja. Wir haben natürlich auch schon extreme Kostensteigerungen.
Warum guckst du da den Kollegen Stritti dabei so an?
Ich verstehe das auch gerade nicht.
Der kostet uns ja...
Der kostet mir Nerven. Nein. Das ist...
Klar, aber Investitionen sind da.
Man muss ja auch immer dazu sagen, wenn wir mehr Prämie haben, brauche ich auch mehr Leute, um die zu verarbeiten. Und das ist ein Aufwand, der sich lohnt, das ist gar keine Frage. Aber vom Grundsatz muss man die Klamotte natürlich auch ordentlich im Blick behalten, dass wir da nicht irgendwann eine Schere erreichen, die und was wir natürlich nach wie vor eben auch im hohen Invest haben, ist die IT. Kostet ja leider nun auch eine ganze Menge an Geld. Plus wir sind ja da auch auf dem Wege der Digitalisierung mit unseren verschiedenen Programmen, Ventiv, Next Lunis, Kisi. Und das gibt es eben alles nicht für umsonst. Ne?
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, also vom Grundsatz her kann man durchaus sagen, ein sehr solides, gutes Wirtschaftsjahr 2023.
Sehr schön.
Das kann ich vorab schon mal sagen.
Ja, das ist doch eigentlich ein sehr positives Fazit für die berufliche Fragerunde. An der Stelle schon mal ein Dankeschön.
Gerne.
Und du dürfen sorry.
Montag wiederkommen, ne?
Ja. Ich denke drüber nach.
Newsflash.
Genau, ist eine Rubrik, die wir jetzt ein, zwei Mal nicht dabei hatten, ist unser Newsflash. Einfach ein, zwei Themen, die wir gerne hier nochmal platzieren wollen. Und zwar, wir in der HR, wir machen ja immer noch die Abrechnung im Innerhouse und da werden wir zum 1.1. wechseln zu Dativ, sind auch schon seit einem halben Jahr voll dabei, dass das alles reibungslos funktioniert. Das heißt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden ab Januar die Abrechnung, sieht einfach anders aus, läuft über Dativ ab und vor allem der Weg, wie sie zu mir kommt, wird anders aussehen. Das heißt, wir haben eine weitere Umstellung, wir haben HR Works ins Leben gerufen, kommt so ein bisschen aus der Recruiting-Schiene, das heißt, wir können da eine Schnittstelle zu den gängigen Plattformen, Stepstone und so weiter, direkt die Bewerbung einfließen lassen. Aus dem Bewerbung wird dann irgendwann ein Mitarbeiter und die wiederum haben eine Schnittstelle zu Dativ, wo wir halt mit abrechnen. Das heißt, das ist dann alles so ein bisschen, wo du ja auch Freund bist, von ein bisschen klarer Prozess, weniger manuelle Tätigkeit nötig und das heißt, es wird nochmal Informationen geben auf jeden Fall, wie man sich die Abrechnung dann im Januar auch abruft, aber vom Prinzip her wird es so laufen, dass man einen HR Works Zugang hat. Ich logge mich da ein als Mitarbeiter und habe dann eine Art Portal, wo ich dann einfach sehe, das sind meine Abrechnungen, das ist meine Lohnsteuerbescheinigung und so weiter. Gibt noch ein paar Module, die bestimmt in 24 hier und da mal eröffnet werden, aber da sind wir noch nicht so weit, deswegen wird es erstmal nur für die Abrechnung zum Abrufen relevant sein und klar, Führungskräfte nutzen es schon, um Bewerbungen auch zu bewerten und so weiter. Genau. Dann, ja, nur so ein kleiner Anteaser, da wollen wir gar nicht zu viel verraten. Ich glaube, das kommt zum späteren Zeitpunkt, aber die Hallische, die wir ja alle kennen, da wird nochmal was passieren. Nur ein kleiner Teaser an der Stelle, da solltet ihr die Ohren gespitzt lassen. Da wird zeitnah was passieren. Und so viel kann ich sagen, es wird nicht eingestampft. So. Und Marco, hast du noch was?
Ja, ich kann sagen, wie der aktuelle Stand der Azubis ist, die wir jetzt für 2024 eingestellt haben. Da haben wir zwei. Einen dualen Student und einen Kaufmann für Versicherung und Finanzanlagen. Ja, wir sind weiterhin auf der Suche nach weiterer Verstärkung. Das ist aber so der aktuelle Stand.
Alles klar.
Genau.
Ja, dann.
Der private Schnack. Ja, starten wir mal mit dem privaten Schnack.
Klaus Michael. Haben wir nicht schon gemacht die ganze Zeit?
Wir haben hier jetzt so eine Fragerunde, die kann man relativ, oder die solltest du dann einfach mit einfach spontane Antwort geben. Ich starte den Satz und du beendest ihn einfach dann mit deiner Antwort. Fangen wir einfach mal an. Wenn ich hemmungslos lachen möchte, dann
schaue ich mir einen Komiker an.
Okay. Gibt es da einen, den du besonders witzig findest?
Na, ehrlicherweise nicht. Also ich bin auch nicht so, dass ich jetzt mir den Vorsicht, ich will jetzt hemmungslos lachen. Ich lache sehr gerne, das ist unbestritten. Hemmungslos gibt es manchmal wirklich, da gibt es ja manchmal so Lachanfälle, wo du gar nicht mehr so den einen anguckst und musst lachen. Aber dass ich das bewusst steuere, könnte ich jetzt auch nicht so sagen.
Wenn ich meine Ruhe haben will, dann
nimm meinen Hund und geh spazieren.
Okay. Wenn ich nur noch eine Speise das restliche Leben essen dürfte, dann wäre es?
Jetzt müsste eigentlich spontan Currywurst Pommes sein. Aber wenn das restliche Leben ist, wäre das höchstwahrscheinlich, würde ich mich dann auf ein Steak und einen kleinen Salat einigen.
Okay, schalte ich auch nicht dazu. Wenn ich nicht in der Versicherungsbranche gelandet wäre, dann wäre ich?
Also ich wäre tatsächlich gerne Landwirt geworden. Da hätte ich schon Spaß dran, nur auch da musste man ja der Realität letzten Endes ins Auge sehen und ohne eigenen Hof. Eher utopisch, also von daher. Also wenn wir einen Hof gehabt hätten, das hätte ich gerne gemacht, glaube ich. Nein, weiß ich.
Okay. Wenn ich die Möglichkeit hätte, eine wichtige Persönlichkeit der Menschheitsgeschichte kennenzulernen, dann wäre es?
Leonardo da Vinci.
Okay.
Ja, interessant. Dann war das die Schnellfragerunde. Ja, genau. Ich habe auch nur so ein, zwei Fragen. Ein paar Sachen hatten wir vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle, aber ich stelle sie trotzdem. Wie bist du als Kind aufgewachsen? Wie sah da deine Kindheit im?
Also ich sag mal wirklich, ich wohlbehütet. Also meine Eltern, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das war wirklich tipptopp, was Unterstützung betraf. Hab noch eine Schwester, eine kleinere. Bin wirklich klassisch da in dem, ich sag mal, im bürgerlichen Umfeld aufgewachsen mit Gruppenstunde, Messdiener, Ferienfreizeit, Sportverein, also da ist auch unspektakulär.
Ja. Aber du hast ja gesagt, mit der nötigen Rückendeckung der Eltern.
Definitiv.
Also da schließe ich so ein bisschen die nächste Frage an, was dir an der Erziehung deiner eigenen Kinder oder eurer eigenen Kinder dann wichtig war. Das hast du ja auch gerade schon mal gesagt, genau. Dieses Höflichkeit.
Ja, aber also das eigentlich, das, was ich erfahren habe, habe ich auch versucht, oder auch im Zusammenspiel mit meiner Frau, an unsere Kinder weiterzugeben. Und ich glaube, dass das auch ehrlicherweise ganz gut gewirkt hat, denn ich meine, die sind jetzt alle aus dem Haus, aber kommen alle immer gerne wieder, wir machen gemeinsam Urlaube, also dann kann man vielleicht auch nicht ganz so viel verkehrt gemacht haben.
Ja, stimmt. Was ist dein größtes Talent, was man dir nicht unbedingt ansieht? Also wenn du darüber erzählst, dann war so, nee, Leben nicht.
Ich habe, glaube ich, kein Talent. Wüsste ich jetzt nicht, dass ich irgendwie ein besonderes...
Dann vielleicht kannst du mir da ein bisschen auch für... du spielst ja auf Fußball so, ne, immer mal wieder. Was ist da dein Talent? Wenn, also was bist du für ein Spielertyp?
Hummels.
Ja?
Ja. Nein, also das, wobei ich jetzt tatsächlich sagen muss, also mein Knie hat mich jetzt doch tatsächlich dahin gerafft. Ich habe ja jetzt schon seit anderthalb Jahren ausgesetzt und ich bin jetzt mittlerweile zur Erkenntnis gekommen, ich glaube, ich lasse es jetzt, weil das war nämlich auch, dass mein Kniemensch gesagt hat, also drei Dinge solltest du nicht mehr tun, das ist Fußball spielen, Tennis spielen und alpin Skifahren. Und ich sagte, du kannst mir alles nehmen, aber nicht alpin Skifahren, das mache ich dann auch immer mit der nötigen Portion Ibuprofen und dann funktioniert das auch. Aber die kann man ja eben auch nur immer begrenzt. Und also Fußball habe ich jetzt tatsächlich, ich habe gestern noch meine Fußballschuhe von links nach rechts geräumt, aber ich glaube, das werde ich aufgeben.
Ist das dann heute dein offizieller Rücktritt vom Fußball?
Heute?
In dieser Sendung?
Na, ich bin noch nicht ganz sicher, weil das Problem
ist, die Not ist ja da.
Wir machen ja immer, also wir spielen tatsächlich sommers in der Halle und Winter, sommers auf dem Platz und winters in der Halle. Und winters hatte ich tatsächlich auch schon vor 2 Jahren ausgesetzt, weil mir das dann immer mit den kurzen Stopps dann doch immer, ich hatte nämlich am nächsten Tag immer richtig Knie und boah, nee, das muss dann auch nicht sein. Und sommers habe ich tatsächlich immer noch, also gegebenenfalls, ich schaue mir jetzt die Skisaison an, wie das mit dem Knie, und dann gehe ich vielleicht nochmal Anfang April auf den Platz. Aber ansonsten, wenn ich das nicht tue, dann ist es tatsächlich jetzt heute die Verabschiedung vom aktiven Fußball. Ja.
Trauriger Moment also.
Ja.
Einige Parallelen wirklich zu Mats Hummels hier, ja. Der ja auch überlegt, ob er noch weiter macht oder nicht. Ja, dann habe ich eine letzte Frage noch, was du für deine psychische Hygiene machst. Also wenn du sagst, so, das brauche ich einfach als Ausgleich. Vielleicht mal Sport haben wir jetzt schon als Ventil so ein bisschen besprochen. Hast du noch eine andere Sache, wo du sagst?
Also ich sag mal, ich habe da eigentlich gar keinen Stress mehr mit dieser psychischen Hygiene, weil ich
ja, vielleicht weil du schon.
Ja, das kann aber ich so sag mal, es sind so viele Dinge, so die ich auch ehrlicherweise so nicht nachvollziehen kann, so mit Psyche. Ich habe da echt keinen Stress mit. Also ja.
Gibt Schlimmeres, glaube ich.
Ja,
das stimmt natürlich. Ja. Ist doch gut, wenn du da ja, naturell bedingt einfach schon so ausgeglichen oder auch Dinge machst, die dir dabei helfen, dass du ja gar nicht da dir den Kopf machst. Ist doch schön.
Ja, wir hatten ja gerade auch schon mal über Freundschaft gesprochen, aber das war dann eher so auf das Berufsleben bezogen. Was macht für dich eine gute Freundschaft aus? Vielleicht so drei Wörter, die du damit verbindest mit einer guten Freundschaft.
Also Verlässlichkeit, Zusammenhalt,
Vertrauen?
Ja, würde ich mit Verlässlichkeit auch so. Ja, das ist, also sagen wir mal so, ist für mich, also wenn mich heute einer mal sagt, ich brauche dein Auto und was weiß ich, so und so viel Geld oder würde ich wirklich drüber nachdenken, würde ich tun. Erwarte ich umgekehrt auch, ohne das zu hinterfragen. Und das ist vielleicht jetzt. Aber ich glaube, das drückt das aus, was ich damit meine. Das ist so, also du, als wenn du selber wärst, so nach dem Motto.
Also und bedingungslose Loyalität
ja,
auch, so
ja, definitiv,
Vertrauen.
Ja,
okay. Ja finde ich, also kann ich nachvollziehen. Wie lange kennst du deine engsten Freunde?
Ja, eigentlich die längsten Freunde, die kenne ich ja jetzt schon über 50 Jahre. Ne? Wir sind irgendwann mal innerhalb, da war ich 8 oder 9 Jahre umgezogen. Die kenne ich halt nicht mehr, aber danach, die ich mit denen ich dann groß geworden bin, gehe ich übrigens auch immer noch zusammen einmal im Februar mit zum Skilaufen, weil da sind wir auch dann so gemeinsam Skifahren, also das ist immer das Komplette. Wir haben zusammen Fußball gespielt, wir haben zusammen in der Jugendgruppe, wir waren haben Ferienfreizeiten gemacht und wie gesagt, unsere Kinder teilweise treffen sich auch mittlerweile untereinander. Das sind so die ältesten Freunde.
Okay.
Dann habe ich halt jetzt, wie gesagt, ich seit 30 Jahren in Münster, da muss man das aufbauen und da habe ich natürlich auch so da 3, 4, wo ich sagen würde, das sind gute Freunde.
Gibt es so eine Marotte oder Marotten, womit ich deine engsten Freunde aufziehen? Manche, also ich glaube, jeder hat ja irgendwie irgendeine Form Spleen.
Das sagt keiner. Nein, ehrlicherweise auch nicht. Also das, da bin ich tatsächlich raus. Also könnte ich jetzt nicht so sagen.
Okay. Jetzt kennt man dich hier als KMO. Das ist ja so deine Abkürzung hier. Das ist ja so ein bisschen gängig. Gibt es ja auch im Privatumfeld einen Spitznamen?
Also in Münster ist tatsächlich KM oder Langer auch schon mal. Und ja, früher war es nochmal anders. Und da gab es noch einen anderen Namen.
Aber ja, okay. Aber den lassen wir mal weg hier. Ja. Okay. Ja, dann sind wir auch bei der privaten Fragerunde jetzt bei der letzten Frage. Und zwar, was war dein bisher schönster Urlaub?
Ja, das ist ganz eindeutig Südafrika gewesen. Das war auch wieder so ein, ja, ich bin ja in, vor, jetzt haben wir drei, in 21 bin ich ja 60 geworden und meine Tochter Christina, der eine oder andere von euch kennt die ja auch, die ist ja nun sehr organisatorisch und die hat dann gesagt, ja, dann machen wir mal eine Reise mit der gesamten Family. Also zwar, und zwar von Kind und Kindeskinder.
Wie groß war die Reisegruppe?
Die war, ich muss jetzt überlegen, weil wir jetzt gerade wieder Zuwachs gekriegt haben, 14. Also das waren also 10 Erwachsene, also meine 4 Kinder mit Angeschlörten und deren Kinder. Dann ja, und dann wollten wir eigentlich nach Südafrika, hat uns aber Corona oder es war vielleicht, es gab im Prinzip sogar Auswahlen, also es gab Hawaii. Das kommt, weil Christine hat da ja auch mal so ein Semester verbracht, hat sie mir auch irgendwie hinter das Licht geführt, weil man es unbedingt machen musste. Mach's halt. Bali oder Südafrika und dann wurde auch ein Entscheidungsprozess und man hat sich ja dann also mehrheitlich für Südafrika entschieden und dann wollten wir eben nach Südafrika. Ist dann allerdings durch Corona gebremst worden. War vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil ich habe am 21. Juni Geburtstag, was natürlich auf der Südhalbkugel Winteranfang ist und vom Klima vielleicht auch gar nicht so praktisch gewesen wäre. Und das haben wir dann in 22, also letztes Jahr nachgeholt. Und das war echt eine begeisternde Reise. Und auch selbst die Kleinen, also der Jüngste war ja dann noch nicht mal 2, der erzählt tatsächlich, ich bin überrascht, da von Afrika, wie er dann immer zu sagen pflegt. Also das war aber wirklich eine tippitoppi Reise, die, ja, das war die schönste meines Lebens.
Cool. Ja, vor allem cool, weil oftmals, wenn wir die Frage stellen, ist das dann schon eine Reise, die vielleicht sehr, sehr lange zurückliegt und man sich dann die Frage stellt, warum wiederholt man das nicht, wenn es doch so schön war. Also hier mal ganz nett, wenn tatsächlich die letzte größere Reise, sage ich jetzt einfach mal, auch wirklich die schönste war.
Also noch so ein Zitat von gestern Abend von meiner Frau. Wir hatten gerade einen scheiß Wasserschaden und wir haben vorm Haus haben wir also so Knochen liegen quasi so. Und da könnte man ja vielleicht auch mal Natursteinplatten hinlegen, so für die Zukunft oder so. Da verlassen sie lieber nach Südafrika fahren. Ja. Also ist auch bei ihr und auch bei den, also wie gesagt, ich bin da immer wieder überrascht, wie auch selbst die Kleinen da noch drauf reagieren, weil ich mal, das müssen ja mittlerweile ausgeklingt haben, aber
angefixt.
Ja, das war.
Unsere Nachbarn unten, die, glaube, die fahren mittlerweile dreimal, also die steigern sich jedes Jahr, die kommen da nicht mehr von los. Ja. Also ist, glaube ich, so, wenn man das einmal gesehen hat und coole Eindrücke hatte.
Ist für mich auf jeden Fall auch noch ein Ziel, wo ich mal hin möchte.
Also das war wirklich perfekt.
Aber nochmal zur Klarstellung, weil du hast es gerade angezeigt, bei den Außenkopf liegen keine Knochen vor der
Mauer,
sondern Knochensteine.
Ja.
Knochensteine.
So, ja, das wer nur weiß. Zur
Klarstellung, nicht, dass ich
Wer weiß es.
Ja, schon mal die erste Gans vor Weihnachten. Ja, cool. Dann haben wir auch die private Runde. Vielen Dank für die Einblicke.
Gerne.
Und dann würde ich gerne zu unserer nächsten Kategorie. Spielerunde. Ganz genau. Und es ist mal wieder für ein Quiz. Ich habe das Quiz vorbereitet vorm Spiel gestern Abend. Hätte ich das Ergebnis von Dortmund-Stuttgart gekannt, hätte ich, glaube ich, gesagt, nee, der Verein kann mir gestohlen bleiben. Wow. Ich habe ein kleines BVB-Quiz, weil ich wusste, ihr seid beide
Ja, guck mal, BVB-Fans. Nehmt schon nach vorne, nehmt schon die Haltung.
Kampfhaltung.
Ich habe 5 Fragen. Ihr notiert jeweils die Antwort. Gehen wir dann direkt nach der Frage durch. Also machen Frage nach Frage. Bezieht sich alles auf die aktuelle Saison und zwar ausschließlich auf Bundesligaspiele.
Okay.
Also DFB-Pokal, Champions League ausgeklammert. Mhm. Ich werde euch 5 Fragen stellen, statistischer Natur. Fangen wir mit der ersten an. Wer hat im aktuellen BVB-Kader die meisten Vorlagen?
Wir schreiben das jetzt erstmal auf und
schreibt auf und dann lösen wir direkt auf. Aber wenn ihr soweit seid, ja. Keim, du darfst vorlegen.
Jule Brandt.
Den habe ich auch.
Richtig, 5 Vorlagen, beide ein Punkt. Hm. So, dann haben wir, gehen wir gar nicht weit weg. Ich kann aber sagen, es gibt Doppelnennungen, also es geht um die Tore. Wer hat die meisten Tore im BVB-Kader in der Bundesliga? Ich bin erstaunt, dass Marco das erste Mal nicht laut denkt in dem Format.
Nee, ich reiß mich zusammen.
Mit Angst.
Ja.
Antwort eingeloggt. Marco, dann darfst du vorlegen diesmal.
Malen und Füllkrug, habe ich jetzt einfach mal gesagt.
Du musst dich für einen entscheiden.
Malen.
Hier wollen Malen stehen.
Füllkrug, Malen und Brandt, jeweils 4 Tore. Also beide ein Punkt. 4 Tore ist traurig, ne? Ich glaube, ja, Kane hat 16, 17? Ich weiß nicht genau. Naja, zusammen also haben wir ja fast
haben, so viele. Gestern gesagt, dass die beiden Stuttgarter, der Guebresi und der
Undaf,
2 Tore weniger als die gesamte BVB-Mannschaft geschossen haben.
Krass. Naja, kommt bestimmt noch. So, jetzt genau. Kommen wir zu der Kategorie gelbe Karten. Und ein kleiner Tipp an der Stelle. Falls jemand gelb-rot bekommen hat, zählt gelb-rot als 2-mal gelb. Hier möchte ich den Spieler mit den meisten gelben Karten wissen. Oh, ganz siegessicher, schreibt der Marco Strittmatter hier. Möchtest du schon einen Namen einfach sagen?
Ich sag Emre Can.
Emre Can?
Ich sag Benze Baini.
Damit geht der Punkt an Marco. Benze Baini hat 3 ausschließliche gelbe Karten und 1 gelb-rote.
Okay.
Hummels hat 4, Can hat 3.
Okay.
Aber bestimmt nur, weil er ein paar Spiele verletzt war.
Das ist doch nicht so traurig.
Sonst hätte er schon 5 gehabt. Damit steht es 3-2
für Marco. Aber wenn ich gegen würdigen Gegner verliere, da kann ich damit umgehen.
Aber diesmal verlierst du gegen mich.
2 Fragen haben wir noch.
Damit hast du gesagt, dass du nicht würdig bist, was ich nicht gesagt habe.
2 Fragen haben wir noch. Wer hat im aktuellen Kader die meisten Spiele für den BVB? Also das jetzt nicht auf die aktuelle Saison bezogen, sondern kaderbezogen auf die ganze BVB-Historie.
Ach so.
BVB-Historie.
Also
jetzt aus dem aktuellen Kader, aber theoretisch wäre, ne, haben ja schon manche Spieler auch 2 Zeiträume. Marco, du darfst diesmal?
Ich habe Mats Hummels.
Ich habe Marco Reus.
Ja, hatte ich auch erst.
Mats Hummels ist korrekt.
Ja.
354, Marco Reus 280.
Okay. Ich dachte, mit seiner Bayern-Auszeit wäre er...
Ja, dachte ich
auch. Er hat mich auch gewundert.
Ich dachte aber auch dann daran, dass der Reus, glaube ich, mittlerweile ziemlich weit oben ist im Ranking der Torschützen. Ne? Wie viele Tore er gemacht hat, da rückt er, glaube ich, den Zorc mittlerweile ziemlich auf die Pelle.
Ja, ja. Ja, ja
das ist schon fertig, jetzt
4-2,
ne?
Aber ich mache die letzte Frage trotzdem noch.
Ist ja wie beim Elfmeterschießen, können wir jetzt abbrechen.
Ja,
zum Abbruch.
Auf dem Torwart laufen.
Oh, ich sehe gerade hier, die Linie wird kalibriert. Ich glaube, der hat geschummelt. Da steht das
wird gar nichts kalibriert.
Das hat gestern übrigens sehr lange gedauert. Ja, ne? Ich dachte, in der ersten Einstellung ist doch klar.
Das war aber eindeutig.
Ja, ja, ne? Deswegen hat mich nicht gewundert. Ja,
das haben wir auch gewundert. Also.
Naja, wenn ihr wollt, die letzte Frage. Und jetzt klammern wir den Torwart mit aus. Wer hat die meisten Spielminuten in der Bundesliga für den BVB in der aktuellen Saison?
Den Torwart klammern wir aus. Tja.
Und auch der hat ja gar nicht alle. Ne? Ich glaube, in Stuttgart wurde er runtergenommen.
Der hat ja auch verletzt.
Irgendwo hat er sich doch die Nase.
Ja, ja.
Wer jetzt?
Kobel.
Ach, Kobel.
Ja, ich würde jetzt auch mal den Mats nehmen, aber.
Mats höre ich da. Und
ich sag Julian Riasson.
Beides nicht korrekt. Nico Schlotterbeck.
Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Hätte
ich auch nicht gedacht. Weil der ja hoffentlich den Süle ersetzt wurde, ne?
Ja.
Ja, gut.
Ach, komm. 1054
Spiel. Gutes Spiel.
Ja, ja.
Ja, und damit sind wir auch schon.
Leistungsgerecht getrennt.
Ja. Du bist leider nicht im Lostopf.
Kein Problem.
Wie gesagt, der Lostopf ist jetzt geschlossen, das Jahr ist rum. Wir werden die Auslosung vornehmen.
Ich sehe den Lostopf ja vor mir und da
kann kannst du gerne zugreifen. Nee, deswegen an der Stelle nochmal ein. Ja, eine letzte Frage. Wie hat es dir gefallen grundsätzlich? Also du hast ja von vornherein gesagt, ich bin dabei.
Ja, ja.
Du hörst also den, glaube ich, auch selber.
Ich höre den auch tatsächlich und den höre ich dann immer auch, wenn ich nach Hause fahre, weil dann das kommt ungefähr von der Zeit mit meiner Rückfahrzeit hin, dann passt das ganz gut. Also
hat es heute hat Spaß gemacht.
Genau, also ich habe gerade, als ich runter, ich sage, ich gehe jetzt zum Grillen. Wie zum Grill. Also ich werde jetzt gegrillt, aber den Eindruck hatte ich also wirklich nicht. Und nein, ich habe mich also wohlgefühlt und glaube ich, das ist immer auch ein gutes Zeichen dafür, dass das in angenehmer Gesprächsatmosphäre verlaufen ist, das sowieso. Bin hervorragend verköstigt worden und
Was hast du getrunken? Möchtest du das heute nochmal sagen? Wir sind gesponsert von Kaba.
Ja, ich habe tatsächlich einen Kakao gekriegt, weil ich dem Simon mal erzählt habe, dass ich eigentlich trinke nur Kaffee, weil das irgendwie dazugehört. Eigentlich mag ich viel lieber Kakao. Ja.
Und ich bin heute Morgen aufgewacht, habe auf meinem Handy gesehen, bimmelte KMO Kakao anpacken. Ich dachte, ich hatte ja hat zwei Wochen Urlaub und dachte dann, warte mal.
Apropos Urlaub, das fällt allerdings auch auf. Immer wenn ich euren Podcast höre, dann kommst du oder gehst in Urlaub, ne?
Ja, das liegt meistens hier an ihm.
Der hat mehr
Urlaub. Okay. Dann versteckt er das zumindest geschickt. Ja. Okay.
Nee, sehr schön.
Ja, cool. Ansonsten uns eine schöne Weihnachtszeit, würde ich sagen. Genau,
wünsche ich euch auch. Und dann, ne?
Vielen Dank für deine Teilnahme.
Wir sehen uns ja noch. Gerne. Genau.
Dankeschön. Und
bis bald. Ciao.
Ja, bye. Ciao. Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.